Nick, pass mal auf, ich habe hier die Creme de la Creme der Witze ausgepackt heute. Ich habe nicht nur einen, ich habe gleich 12, wenn du willst, aber ich mache
Willst du
mal
dir
nur
nicht
einen.
aufsparen für die nächsten Wochen?
Ich mach mal den ersten. Okay? Also, es sind sehr harmlose Witze. Ich wurde angehalten, harmlose Witze zu erzählen. Also,
Fandst
im
du den von
Erdkunde.
Stecko, fandst du den von Stecko zu hart?
Oh, der war schon arg an der Grenze, aber Stecko darf das. Ne? Also, fangen wir mal ganz schwach an. Im Erdkundeunterricht fragt der Lehrer die Klasse, wie viele Kontinente gibt es und wie heißen sie? Daraufhin meldet sich ein Schüler und sagt, es gibt viele Kontinente und ich heiße Thilo.
Gott.
Oder ich habe noch einen. Trafen sich zwei Hunde, sagt der eine zum anderen, ich bin adelig, ich heiße Wuff von Wuffenhausen. Daraufhin sagt der andere, ich bin auch adelig und ich heiße runter vom Sofa. Der ist besser als ich dachte.
Der kommt gut.
Runter vom Sofa. Kam unerwartet. Oh, gut, guter. Das ist ein guter, ey.
Ja,
Halleluja.
komm. Die anderen kannst du ja für die nächsten Wochen
Die
aufsparen.
anderen spare ich mir auf. Aber oh. Unverhofft kommt oft. Oh, mir wird's ganz warm. So, gut, guter Start. Let's go.
Quarterback Sneak, der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.
Und damit herzlich willkommen zu Quarterback Sneak, dem NFL-Podcast mit mir, Dominik Rosing, und heute wieder mit dem wunderbaren Dominik Wildegans. Moin, moin.
Hallöchen, guten Tag.
Der Stecko ist ja im verdienten Urlaub, der ist gerade in Ägypten. Und hier habe ich auch noch einen Witz, denn das, was ich jedes Mal sage, wenn ich Ägypten höre, Ägypten keiner ein aus.
Gott, oh Gott. Stecko, viele Grüße. Er hört sowieso nicht an, deswegen können wir. Der Stecko versucht gerade gegen Max Zielke im Matchplay zu gewinnen, aber ich glaube, da hat er keine Chance gegen den Max.
Ist das so?
Ja, wahrscheinlich. Aber ich
Tja.
weiß nicht, ob die hauptsächlich golfen, bin ich mir nicht so sicher.
Ich glaube, da wird auch das ein oder andere Kaltgetränk fließen.
Kleine Fanta ohne Eis, wie Buschi immer sagte. Ne?
So ist es. Ja, Domi, wir beide mit Sturm frei. Was machen wir denn?
Ja, lass uns doch mal hier. Free Agency jetzt immer noch. Ich bin immer noch am Beben, was bei der Free Agency alles abging
Ja,
und was ist. Also, war
das
eine
fing ja schon
geile
krass
Free
an,
Agency.
ne? Fing
Ja.
krass an und jetzt die Nachrücker sozusagen am Wochenende, was da noch alles passiert ist, ging dann aber auch ordentlich weiter. Vor allem ein paar Moves, die man so nicht erwarten konnte, auch in der Höhe quasi der Deals. Drücken wir es mal so aus, wir gehen gleich nochmal im Detail drauf. Aber da ist schon einiges wieder passiert. Vor allem,
Absolut.
wir haben letzte Woche so gesagt, ja, jetzt bleibt es erstmal ruhiger und Richtung Draft kommen dann wahrscheinlich die nächsten Moves. Ja, ne, Pustekuchen. Was labern wir hier wieder für den Müll?
Ja,
Aber wir holen es nach.
die sind alle wegen der, ich glaube, wegen der Quarterback-Klasse alle etwas nervös, ne? Also ich glaube, die sind alle bisschen, wie sie halt, ne, da werden auch die routiniertesten GMs und alle lassen sich da in die Tüte reden, wenn es halt um Quarterbacks geht. Da verlieren alle den Verstand. Es ist einfach
Ja,
so.
und ich habe das Gefühl, es gibt dieses Jahr zwei Arten von Teams. Entweder Teams, die jetzt all in gehen oder Teams, die den Umbruch einleiten. Es sind wenig so die Teams, die noch so versuchen, verzweifelt konkurrenzfähig zu bleiben.
Also die Guten sind schon einigermaßen, ne? Also 49ers bleiben gleich, die Chiefs bleiben gleich, die Cowboys bleiben so, die gibt es jetzt nicht viel Veränderung, ne? Aber so ich glaube so die, also ab der Top 10 nach unten, ab da ist eigentlich alles entweder im All-In oder Rebuild.
Ja, genau. Deswegen, wir gehen jetzt mal zu den größten Deals, die wir die Tage hatten und in der letzten Folge noch nicht besprochen haben. Wir fangen an, Domi, mit Kenny Pickett. Das ist der First-Round-Pick von 2022. Er verlässt die Pittsburgh Steelers und wird zu den Philadelphia Eagles getradet. Zusammen mit einem Viertrunden-Pick. Im Gegenzug gibt es für die Steelers einen Drittrunden-Pick und zwei Siebtrunden-Pick im Jahr 2025. Es ist ein ähnlicher Trade eigentlich wie Sam Howell zu den Seahawks, der aber nicht in Runde 1, sondern in Runde 5 im selben Draft geholt wurde. Hat dich der Move überrascht?
Wir kommen ja noch zum anderen, warum sie ihn dann oder warum sie ihn dann, das war ja wahrscheinlich schon feststehend, sonst hätten sie es nicht gemacht.
Ja, aber dazu kommen wir gleich erst.
Ja, genau, kommen wir gleich, aber deswegen, der Move hat mich dann nicht überrascht, mich überrascht, ich finde es eigentlich konsequent von den Steelers, dass sie sagen, okay, verwettet, ne, war nicht unser Mann, Pech gehabt, weg vom Hof, anstatt sich da ewig da so eine lange Querele dazu geben. Deswegen, glaube ich, ist das Ende mit Schrecken wesentlich besser, als da jetzt noch ewig rumprobieren und rumdoktern, ob es doch noch was wird. Konsequenter Schlussstrich, zwei neue, fertig. So, fand ich gut.
Ja, ich meine, die Steelers haben ja vorher Russell Wilson geholt und wie Ian Rappaport dann berichtet hat, wurde dann Pickett mitgeteilt, dass Wilson wohl als der neue Starter zumindest ins Camp gehen würde und hier die First-Team-Snaps bekommt. Das kam bei Pickett wohl nicht so gut an. Er soll ja schon im vergangenen Jahr ja sehr sauer gewesen sein, als er dann nach seiner Verletzungspause nicht wieder aufs Feld zurück durfte und Mason Rudolph dann Starter blieb, auch eben im einzigen Playoff-Spiel der Steelers. Und dann soll er eben den Trade gefordert haben, ne, weil ich glaube, ihm ging es eher um diesen Umgang und nicht um die Zukunftsaussicht, weil sonst wäre es, glaube ich, nicht Philly geworden. Weil du gehst jetzt aus einem halbwegs offenen Quarterback-Duell nun in die klare Backup-Rolle bei den Eagles, weil du wirst hinter Jalen Hurts nur der Backup sein. Das ist, glaube ich, safe. Ich weiß nicht, ob er sich da was anderes oder mehr erhofft hat oder ob es noch andere Möglichkeiten gab und die Steelers gesagt haben, ja gut, die Eagles geben uns aber hier das beste Angebot. Da sitzen die ja dann am längeren Hebel. Aber zumindest nahe seiner Heimat. Aber kannst du die Sicht aus, oder den Move aus seiner Sicht verstehen, dass der da auch gesagt hat, ich möchte dann hier jetzt weg?
Auf jeden Fall kann ich den verstehen, komplett. Also wahrscheinlich, wie du sagtest, hätte er es einfacher gehabt in Pittsburgh, aber vielleicht ist es für den Kopf auch besser, wenn du weißt, okay, jetzt bin ich glasklar die Nummer 2 und ich bin in einem Spitzenteam, ne? Also das ist ja Top 5, kann da viel lernen, kann da viel mitnehmen. Vielleicht ist es auch jemand, der noch ein Jahr auf einer Bank braucht, um dann noch stärker rauszukommen. Deswegen, ich kann den Move von ihm total verstehen. Ich bin mir sicher, es gab noch andere Teams, aber wahrscheinlich haben die Eagles am meisten bezahlt. Und ja, ist jetzt nicht gerade der 1:1 Jalen Hurts, aber das muss es ja auch nicht sein. Also deswegen, es gibt ja auch die Situation von Richardson und Flacco. Also gegensätzlicher als das kann es nicht mehr sein. Von daher passt es schon, ist schon okay.
Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er jetzt eine Saison quasi diesen Bankplatz einnimmt. Vielleicht kann er ja noch spielen, falls sich Hurts verletzen sollte oder was auch immer. Aber dann halt im nächsten Jahr, wenn der Quarterback-Markt ein bisschen weniger aufgeheizt ist, das ist ja dieses Jahr wirklich sehr krass, dann nochmal beim anderen Team versuchen, wieder eine neue Starting-Rolle zu bekommen. Weil ich finde, ganz abschreiben darf man ihn eigentlich nach diesen 2 Jahren jetzt nicht, weil, und das finde ich auch aus Sicht von Pittsburgh sehr merkwürdig, diesen Move, weil du hast eben vor 2 Jahren diesen First-Round-Pick in ihn investiert und dann setzt du ihn, ist mal in seinem Rookie-Jahr, Matt Canada vor die Nase als Offensive-Coordinator, der nach einem katastrophalen Jahr weitermachen darf und bleibt. Und jetzt kriege ich gerade einen Anruf. Moment. der darf dann bei den Steelers bleiben, nur damit man Mitte der Saison merkt, okay, der ist doch nicht gut, der ist es einfach nicht. Und dann setzt du ihn zwei Männer wieder vor die Nase als OC, die gar keine Play-Calling-Erfahrung haben. Also der hatte wirklich 2 Jahre lang von der Coaching-Seite die undankbarsten Umstände, die man überhaupt haben kann. Ne? Auch eine wackelige O-Line, Receiver, die nicht zuverlässig sind, weil sie irgendwie die Gedanken ganz oder ihren Kopf ganz woanders haben. Deswegen, ich bin echt gespannt, ob er seine Karriere jetzt nochmal woanders wiederbeleben kann oder nochmal eine faire Chance bekommt, weil irgendwie in Pittsburgh hat er sie nie bekommen.
Nee, schwere Umstände. Ich glaube, das hat auch nicht gepasst. Und obwohl er ja ein Pittsburgh-Boy ist, da haben sich ja viele schon so, da träumst du der Homeboy. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sie mit der neuen Lösung, da kommen wir jetzt, glaube ich, drauf, umgehen. Aber ja, ich finde es, wie gesagt, ich finde es eigentlich gut. Ich finde es wirklich konsequent, wenn der Franchise sagt, okay, 2 Leute sind ja beide weg, Trubisky ist ja auch weg, ja. Trubisky ist weg, Pickett ist weg, Rudolph ist noch da.
Nee, Rudolph ist auch weg. Du hast alle 3 Quarterbacks aus dem letzten Jahr sind weg und wurden jetzt quasi ausgetauscht.
Ach, siehst du? Okay, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Siehst du, alle 3 Cut. Finde ich tatsächlich einfach konsequent. Einfach gut. Finde ich tatsächlich schön, gut, konsequent gelöst, fertig.
Ja. Auch aus Eagles Sicht finde ich es auch ja, eine super Lösung, wenig Risiko eigentlich hier mit dabei. Das Einzige, was ich ein bisschen negativ finde, ist die Anzahl der Picks. Also du gibst insgesamt 3 Picks ab, klar kriegst du noch einen wieder, aber du verlierst sozusagen 2 Picks, auch wenn es eben nur 2 Siebtrunden-Picks nächstes Jahr ist. Wir haben schon oft gesehen, dass auch Siebtrunden-Picks nochmal sitzen, deswegen nimmst du dir ja so ein bisschen die Chance nochmal auf so einen Home-Run spät im Draft. Aber das ist, glaube ich, Kritik auf ganz hohem Niveau. Das ist ein bisschen wie bei, wenn man selbst bei Madden so ein Trade einfädeln will und der Balken noch so kurz davor ist, dann, ach komm, ein Siebtrunden-Pick noch, ach komm, noch ein Siebtrunden-Pick, weil die sind eh ja scheißegal bei Madden. Genau. Irgendwann klappt es dann doch. Naja. So, jetzt kommen wir zu dem Mann, den du schon mehrmals angedeutet hast, weil ja jetzt in Pittsburgh ein Platz frei wurde im Quarterback-Room, holen sich die Steelers kurzerhand Justin Fields aus Chicago. Wir haben lange überlegt, warum er bisher nicht getradet wurde, wann es denn wohl passiert, ob es dann doch eher Richtung Draft ist. Ja, jetzt ist es halt soweit und man kann festhalten, so wie das Ganze jetzt ablief aus Bears Sicht und was die Bears jetzt auch im Gegenzug als Kompensation für ihn bekommen, hätte es aus Chicago Sicht nicht miserabler laufen können. Sie bekommen einen Conditional 6-Runden-Pick ist es ja, für 2025, also nicht mal dieses Jahr, der zu einem 4-Runden-Pick werden könnte, falls Fields kommende Saison 51% der Snaps spielt. Das ist überraschend wenig, oder, Domi?
Das ist ein klassischer Fall von verspekuliert.
Verzockt. Ja?
Gezockt, wahrscheinlich gezockt, zu lange gewartet. Ich bin mir sicher, dass der GM der Bears zum Rapport bestellt wurde beim Owner und dass er sich ordentlich was anhören musste. Weil das sieht ja jeder, die ganze Liga sieht, okay, der hat sich einfach verzockt. Der hat 100 pro ein Angebot ausgeschlagen, was schon da war, was hundertprozentig besser war. Hat gesagt, nee, mach ich nicht, da kommt noch was Besseres. Und es kam halt nichts mehr. Und ja. Jetzt ist er halt, also eigentlich ist er ja leer ausgegangen, weil das ist ja eigentlich eine Lachnummer, was er jetzt gekriegt hat.
Ja, ich glaube auch, dass er denn diesen Quarterback-Markt dieses Jahr sehr unterschätzt hat. Es war ein Risiko, in die Free Agency reinzugehen mit Fields noch im Kader, dass man ihn nicht vorher getradet hat, weil dann ging plötzlich der Quarterback-Markt da richtig los. Ne? Dann war Cousins relativ schnell weg, das heißt, die Falcons als mögliche Abnehmer waren von der Liste. Die Buccaneers haben sich mit Baker Mayfield geeinigt und dann auch diese ganzen anderen Teams, die eben zumindest eine Übergangslösung haben wollten, haben sich dann doch eher für den erfahrenen Veteran entschieden. Bestes Beispiel sind die Raiders. Da wurde vergangene Woche sehr, sehr konkret berichtet, dass man eben an Fields dran ist. Eine Stunde später vielleicht kam dann die Meldung mit Minshew. Da war dann Fields wohl offenbar doch zu teuer.
Giants auch. Die Giants waren auch dran an Fields. Ne? Also da, und das sind so Meldungen, ne? Du hast die Raiders, ich die Giants, dann gab es wahrscheinlich noch ein Team. Und überall hat er wahrscheinlich zu viel aufgerufen. Ne? So, ja. Und dann haben sie alle ihre Plätzchen gehabt und er stand leider leer da. Und jetzt ist er halt bei den Steelers, was aber, finde ich, ein geiles Duo sein könnte da bei den Steelers.
Ja. Also. Ja, ich meine, es war ja durchgehend immer die Rede vom Zweitrunden-Pick oder Drittrunden-Pick, den man kriegen kann. Ich meine, dass Adam Schefter im Februar auch noch gesagt hat, dass er auch einen First-Round-Pick für möglich hält. Das zeigt schon mal, wie krass dieser Markt dann plötzlich für ihn gefallen ist. Also, wie du sagst, komplett verzockt hier. Die Steelers, die freuen sich. Die haben jetzt den Quarterback-Room innerhalb von wenigen Wochen komplett aufgeräumt. Also 3 weg, 2 neue. Auch eine ganz andere Art von Quarterback. Ne? Diese Dual-Threat-Quarterbacks, die eher über den Lauf als über den Pass kommen, ist ja bei beiden eher der Fall.
Was für ein Salary sie die beiden haben. Ne?
Ja, das ist es halt. Ne? Wie günstig du diese beiden Spieler bekommst, hätte man das vor einigen Wochen gesagt. Man hätte, glaube ich, einen Vogel gezeigt, weil einmal, du hast dich letzte Woche schon sehr ausgiebig darüber lustig gemacht, diese 1,2 Millionen, die sie Russell Wilson nur zahlen müssen und auch jetzt einen Justin Fields für ein Apple und ein Ei zu bekommen, nahezu umsonst, ist jetzt auch nicht ganz so verkehrt. Klar, du musst ihn nach diesem Jahr, musst du ihn dann wahrscheinlich bezahlen oder eben nicht. Du kannst ihn jetzt testen. Ich glaube, du gehst mit einem relativ offenen Quarterback-Duell in die Camps rein, wo Wilson wahrscheinlich erstmal die Nase vorn hat, aufgrund seiner Legacy, aufgrund seiner Erfahrung. Aber auch das ist jetzt für Fields entscheidend. Wenn er dieses Duell nicht gewinnt, dann könnte es schon fast gewesen sein mit einem Starting-Job in der NFL, weil wenn du einen All-Star, der 2 Jahre katastrophalen Football gespielt hat, nicht schlägst, dann ist es dünn.
Ich könnte mir tatsächlich auch so eine Rolle vorstellen, dass die sich öfter mal abwechseln. Also im Spiel auch. Ne? Dass Fields für, Weil Fields ist ja also deutlich schneller und beweglicher nochmal als Wilson. Wilson war es mal, der ist jetzt halt alt geworden. Aber Fields so als Option regelmäßig rein oder ne, dass du nicht weißt, wer was jetzt gerade drankommt, fände ich schon ganz cool, glaube ich. Ich glaube, und wenn ich es jemandem zutraue, dann ist es unter anderem Mike Tomlin.
Ja, gut, ich weiß gerade gar nicht, wer ist das neue Oscilla, der da das Playcalling übernimmt. Arthur Smith. Also klar, ach, ja. Passt ziemlich gut zu dem. Also beide Quarterback-Typen passen da, glaube ich, ziemlich rein. Man hat ja letztes Jahr bei den Falcons schon gehofft, dass da eben so ein beweglicher Quarterback reinkommt, um diesem Team eine neue Ebene zu bringen. Das könnten beide machen. Ich sehe mehr Ceiling mit Justin Fields in dieser Offense. Aber auch hier, man hat... ich meine, man hat noch ein paar Playmaker in der Offense, aber Deontay Johnson hast du abgegeben, das war so deine verlässlichste Option. Den hast du zu den Panthers getradet. Da müssen sie im Draft, glaube ich, auch noch was machen, um neben Pickens dann nochmal so eine zweite große Waffe reinzusetzen in die Offense und Freiermuth. Dann kann dieses Team aber trotzdem relativ schnell wieder gut sein. Ich meine, die Defense ist sowieso stark. Wenn jetzt einer der beiden Quarterbacks durchschnittlich spielt oder besser als das, was man letzte Saison von beiden ja gesehen hat, dann sehe ich die Steelers eigentlich wieder... Zumindest mit einem positiven Rekord. Das ist jetzt kein Hot Take, weil das mit Tomlin normal ist, aber irgendwann muss es ja mal passieren. Gerade in einer Division, wo du die Ravens, die Bengals, die Bowl wieder bekommen und auch die Browns, die sich gut aufladen, wieder ja. Hast. Ne?
Ja, du musst jetzt vor allem halt auch nicht auf Quarterback gehen. Ne? Das macht es jetzt nochmal einfach für die Steelers. Du kannst jetzt auf deine Needs gehen, auf den anderen Positionen. Also der GM hat, ich vergesse den Namen immer, aber ich muss ja auch nicht alle GM beim Namen kennen, aber der GM der Steelers hat es auf jeden Fall, hat mal richtig die Bears an die Wand gespielt, definitiv.
Omar Khan ist es, der Geschäftsführer der Steelers.
Ah ja, wer kennt ihn nicht?
Ja, nochmal kurz zurück zu den Bears. Vollkatastrophe, also was diese Personalie angeht. Viele fragen sich natürlich auch, okay, wenn man nur so wenig bekommt, hätte man ihn dann nicht besser halten können? Ich finde nicht. Das hattest du ja letzte Woche auch schon vorgeschlagen, aber es ist einmal natürlich, wenn du dir dann einen Rookie-Quarterback reinholst, man weiß, Fields hat den Rückhalt im Locker-Room. Der hat dieses Team hinter sich gehabt. Das haben viele Spieler immer wieder von sich geäußert. Und das macht es dann eben für einen Rookie extrem schwierig. Es spaltet auch die Fanbase, weil es gab ja echt nicht wenige, die immer noch gesagt haben, hey, lass uns diese Picks, die wir jetzt haben, dafür nutzen, um Fields aufzubauen und mit ihnen All-In zu gehen. Von daher, auch hier hätte man dann so zwei Parteien. Und angeblich wollte Ryan Poles Fields einen Gefallen tun, indem er ihm noch zum guten Team tradet. Ob da wirklich was dran ist oder ob das Team das jetzt in diesem ganzen Kontext einfach mal selber rausgestreut hat, um ein bisschen nicht ganz so schlecht auszusehen, kann ich mir diesem dann doch eher kalten NFL-Business eher schlecht vorstellen.
Ja. Ja, also gut, der Trost ist, ne, sie haben den Number One Overall, also von daher.
Das muss ich jetzt mal ganz schnell hier parallel bei Twitter suchen. Das war jetzt nochmal eine Übersicht. Die habe ich jetzt nicht geprüft. Das muss ich hier einmal kurz zu sagen. Aber man sieht hier einmal die Übersicht zwischen. Ach, habe ich. Da doch. Was jetzt die Panthers eigentlich alles bezahlt haben, um Bryce Young zu bekommen.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Einmal Caleb Williams, gehen wir jetzt mal davon aus, dass das eben die Auswahl sein wird im Draft. DJ Moore haben sie ja mit abgegeben. Kleiner Spoiler, Keenan Allen, warum, kommen wir gleich zu. Daniel Washington, Tyreek S. Punkt, warum man es hier so rummacht, weiß ich nicht. Und dann noch den 225er Second Round Pick. Sieht nicht schlecht aus Sicht der Bears. Und deswegen, aus Sicht der Panthers, es ist, glaube ich, ein Deal, den du für Bryce Young nach einer Saison, muss man immer noch sagen, eher nicht machen würdest. Aber warten wir mal ab, wie sich der noch entwickelt.
Kommt jetzt drauf an, ne, was die jetzt da aus ihm rausholen. Jetzt kommt ja der Quarterback-Flüsterer nach Carolina. Aber aktuell sieht es die Waage mal eher auf der Seite der Bears, glaube ich.
Ja, und die können sich wirklich auf eine geile Saison freuen. Das liegt auch an dem Spieler, den ich gerade schon gespoilert habe, nämlich Keenan Allen. Das ist nämlich der nächste große Trade, den wir jetzt am Wochenende hatten. Diesmal sind die Bears auf der Haben-Seite. Sie holen Keenan Allen von den Los Angeles Chargers für einen Viertrunden-Pick. Das ist, ich würde mal sagen, günstig. Klar, Allen ist wird 32 und kostet auch rund 23 Millionen dieses Jahr. Aber er hat, selbst mit 32 ist der Typ noch absolute Elite und sehr verlässliche Waffe für die Bears. Ich finde, es ist ein perfekter Deal aus der Hinsicht. So einen erfahrenen Receiver jetzt zu bekommen, der die Mitte des Feldes komplett abfängt, das ist für einen Rookie ein Traum.
Ja, die waren auch an Mike Evans dran, ganz lange. Da haben die Buccaneers den Sack zugemacht. Und Keelan Allen ist quasi so das Pendant, ne? Also quasi der Mike Evans Light, würde ich mal sagen. Ja.
Boah, damit also, wirst du Keelan Allen nicht gerecht. Also ich,
ja,
als Raiders Mike Fan Evans ist schon. Habe ich in die letzten Jahre sehr viel gesehen und der Typ ist ein Monster und das ist einer der unterschätztesten Receiver, man sieht es jetzt bei dir, der Liga, ähnlich wie Mike Evans eigentlich auch immer war, aber ich finde, Keenan Allen steht dem im Nichts nah.
Nee, er ist ein super Receiver, wahrscheinlich spielt er einfach jetzt bei der HDF, es gibt ja Franchises, da kannst du spielen und spielen und es passiert nichts, ne, weil dich halt keiner sieht. Ja, das ist, wenn du machst einen Touchdown bei den Chiefs, wird der 10-mal mehr gefeiert, als wenn du einen Touchdown machst bei den Bengals oder so, das ist halt einfach so. Ne, was die Sichtbarkeit angeht. Aber Keenan Allen wird die Top-1-Waffe sein für, wie es jetzt aussieht, Caleb Williams.
Ja. Auch Top-1 weiß ich gar nicht, weil du hast DJ Moore letztes Jahr schon geholt. Das ist das super Gegenstück. Und du hast ja auch noch Pick Nummer 9 im Draft. Also du hast ja nicht nur den ersten, sondern auch noch deinen eigenen an Position Nummer 9. Und
die sollte da einer in die O-Line ballern.
Auch weiß ich gar nicht. Wenn da einer von diesen Receivern, die so hoch gehandelt werden, noch zu haben ist, fühle ich, glaube ich, da schon schwach werden und zupacken. Und dann hast du ein Monster-Trio da auf Receiver.
Ja, hast du auf jeden Fall, definitiv. Du kannst dann auf jeden Fall ein bisschen was rauspusten, ganz klar.
Und ich finde, sollte Williams wirklich das bieten, was er verspricht, sind die Bears Year-One-Contender?
Spoiler wird er nicht, aber ja, sind sie. Dann
okay, damit, weißt du schon mehr als wir.
Ja, Caleb Williams ist sowas von overrated. Aber kommen wir, wenn wir mit Philipp sprechen drauf.
Okay.
Ja.
Da bin ich mal gespannt, was du
ich hab euch, erzählen hast. Ich möchte, ihr könnt alle gerne die Folge anhören von letztem Jahr, was ich zu Bryce Young gesagt hatte. So, ist eingetroffen. Bitte. Das gleiche gilt für den anderen hier, für den anderen Vogel, der da jetzt an 1 gehandelt wird.
Du hast auch viel über CJ Stroud gelästert.
CJ Stroud habe ich immer besser gesehen. Viel besser gesehen als Bryce Young.
Kannst, so.
Ich schicke dir mal den Link von unserer Folge, da kannst du es gerne mal anhören.
Den Link, den finde ich selbst. Schick mir die Stelle.
Schick ich dir.
Gut. Chargers-Sicht, man weiß jetzt schon, Jim Harbaugh, der darf hier offenbar alles einreißen. Ich meine, das Team war capmäßig sowieso in der Hölle gefangen und man musste etwas tun. Dass man jetzt Keelan Allen für einen Viertrunden-Pick abgibt, tut, glaube ich, Chargers-Fans extrem weh, weil das fühlt sich erstmal sehr wenig an. Und gerade offensiv hast du jetzt Allen abgegeben, du hast Mike Williams entlassen, du hast Austin Ekeler ziehen lassen, du hast Jared Everett, dein Thailand ziehen lassen. Kannst du mir gerade, das ist eine gemeine Frage, die 3 Starting-Receiver nennen?
Gibt es Mike Williams noch?
Nee, habe ich ja gerade gesagt, der ist auch entlassen worden.
Achso, nee, da habe ich keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Nee. Ich habe es irgendwo gesehen. Es gibt so, bei Memes gab es wieder, ne? Am Donnerstag und am Freitag das Team ich vergesse den Namen immer, der Quarterback.
Du meinst Herbert?
Ja, Herbert. Herbert, das muss mir jetzt mal mit Herbert merken.
Der Herbert.
Herbert, ja.
Also, es ist Quentin Johnston, dein letztjähriger First-Round-Pick, der ein sehr, sehr schwaches Rookie-Jahr hatte. Joshua Palmer und Darius Davis. Das ist aktuell das schlechteste Waffenarsenal der Liga. Weil, klar, du hast Gus Edwards geholt, aber auch er ist kein 1-zu-1-Ersatz für Ekeler. Auf Thailand hast du, glaube ich, Will Disley. Ja, irgendwie ist das alles. Aber
die werden was machen. Harbaugh wird einen Plan haben.
Ich hoffe, es ist schwer für die Chargers, weil sonst kann einem Justin Herbert echt nur leid tun, weil
oder
der Typ ist. Ja.
Oder sie machen halt ein Zwischenjahr. Ne? Das wird.
Ja, das ist ein Zwischenjahr natürlich, weil du kommst jetzt. Also, so schnell kannst du dieses Team mit sich wieder über den Draft aufbauen. Ja. Das dauert jetzt und da kann einem Justin Herbert echt leid tun, weil der Typ ist in seiner Prime, der ist. Ich glaube, wenn die Umstände passen, kann er ein Top-5-Quarterback sein. Und das wird so viel um ihn herum einreißt. Und auf der anderen Seite, defensiv hältst du halt einen Kelly Mack und einen Joey Bosa. Das sind auch zwei alte Edge-Rusher, die hätte ich eher einen davon abgegeben oder ziehen lassen, als jetzt einen Keenan Allen abzugeben.
Aber Harbaugh steht auf Defense. Harbaugh steht auf Defense, auf Edge-Rusher. Das liebt er doch. Das findet er geil. Da, deswegen, ich glaube, die werden. Es ist halt immer noch, der Harbaugh ist immer noch da. Das wird nochmal, der kann nochmal ein paar Punkte mehr rausholen aus der Franchise als andere. Aber da wird ein ganz klarer Plan gegeben haben. Dieses Jahr atmen wir durch, erstmal einmal groß durchwischen und dann nächstes Jahr greifen wir an.
Ja, also eins kann man schon mal fest sagen, die Chargers werden dieses Jahr keinen Hype-Train erleben, so wie die letzten Jahre irgendwie durchgehend, wo man sie irgendwie immer so als Top-Team erwartet hat und als neuer Angreifer oder neuer Konkurrenz für die Chiefs. Am Ende waren sie es doch nicht. Dieses Jahr war dann, glaube ich, nochmal so der Höhepunkt, Tiefpunkt eher, was das angeht, für die Chargers. Also mal sehen, wie schnell die wieder angreifen können. Da fängt ja jetzt auch der Cap-Hit von Justin Herbert an zu wirken. Das spüren sie jetzt an allen Ecken und Kanten. Gehen wir mal mit ein paar weitere Trades noch durch. Jerry Jeudy von den Denver Broncos wurde zu den Cleveland Browns getradet. Dafür gibt es noch einen 5. und einen 6. Runden-Pick. Auch er war ein früherer First-Round-Pick, sehr gehypt aus dem College gekommen, konnte seine Erwartungen nie ganz erfüllen. Gerade was Touchdowns angeht, eine sehr geringe Produktion gehabt. Die Browns waren ja schon letztes Jahr zu Trade-Deadline sehr an Jeudy interessiert. Jetzt kriegen sie ihn und ich finde, es ist eine super Ergänzung zu Amari Cooper und Elijah Moore und Cedric Tillman noch. Also die Browns bauen da gerade echt ein gutes Core auf. Jetzt braucht es nur noch einen Quarterback, der das einsetzen kann. Ah ne, sie haben Jameis Winston geholt. Ne? Ah ja, stimmt.
Also ich fand Keenan Allen saugünstig und ich finde auch Jerry Jeudy echt günstig. Also irgendwie, weiß nicht, ob der Wide Receiver-Markt irgendwie ein bisschen wegen der Klasse, die jetzt kommt, ein bisschen tot ist. Mhm. Ne? Aber auch Jerry Jeudy, 5.-6. würde ich sofort machen, auf der Stelle. 5.-6. 5.-6. Picks, auf der Stelle gebe ich ihm die. Aber ja, jetzt haben sie gutes Wide Receiver-Core. Jetzt muss halt hier Mr. Watson. Muss jetzt halt liefern.
Es ist für ihn all or nothing. Also wenn er jetzt nicht performt dieses Jahr, dann müssen die Browns die Reißleine ziehen, auch wenn es capmäßig sehr, sehr weh tut. Aber du kannst dir nicht so ein Team aufbauen und dann einen Quarterback haben, der nicht performt. Dann müssen sie einen ähnlichen Weg gehen wie die Broncos dieses Jahr, wenn vielleicht auch ein bisschen schlimmer. Und ja, aber aktuell jetzt für Jeudy, für ihn ist es, glaube ich, perfekt, weil hier muss er nicht die klare Nummer 1 sein. Du hast mit Cooper eben jemanden außen. Das heißt, Jeudy kann hier das Zentrum gut füllen. Ich finde es einen guten Deal.
Guter, smart, schöner Move. Stefanski wird sich freuen.
Ja. Über zwei Receiver möchte ich noch mit dir reden. Einmal Calvin Ridley, der geht zu den Tennessee Titans. Es hieß immer Jaguars oder Patriots, am Ende wären es dann doch die Titans. Weil sie offenbar alles überboten haben, um Ridley zu holen und müssen dafür echt tief in die Tasche greifen. 4-Jahres-Deal, der Ridley bis zu 92 Millionen einnimmt, 50 davon sind garantiert. Für einen bald 30-jährigen Receiver ist das echt viel Geld. Vor allem, weil er sportlich gesehen immer auch so ein paar Fragezeichen noch mitbringt. Also er ist jetzt keine klare Nummer 1 eigentlich.
Und vor allem willst du ein paar, wann war das letztes Jahr, vorletztes Jahr, willst du Brown nicht bezahlen, weil er zu viel fordert, jetzt gibst du Jerry Jeudy, der wirklich nicht so gut ist wie Brown, Calvin Ridley, gibst du Ridley fast das Gleiche da kann ich manche Sachen kann ich nicht verstehen, aber ja, ist halt der Markt wieder, ne? Kann jeder GM wieder, ja, ist halt der Markt, hat sich verändert, ja, ist schön, aber Brown herzuschenken, das war ja wirklich hergeschenkt an die Eagles. Ja. Und dann Ridley zu holen, ist auf jeden Fall ein Downgrade. Aber vielleicht ist es ja eine Connection mit Will Levis. Also
ja, und er hat jetzt auch echt ein gutes Trio da vor sich. Hopkins, Ridley und Traylon Burks, der First-Round-Pick, den du ja damals dann für Brown geholt hast, die bisher noch nicht so überzeugen konnte, auch verletzungsbedingt. Aber hier bin ich mal gespannt drauf, weil Levis, den will man dieses Jahr, glaube ich, wohl gut einordnen können. Der hat auch wenig Ausreden nach dem Jahr.
Ja. Der hat ja auch Bock, ne? Der hat auch Talent. Ich glaube, die geben ihm jetzt ordentlich Futter und dann wird man nach der Saison wissen, ob es der Franchise-Mensch ist oder nicht.
Ja. Ich meine, eine Kanone vom Arm hatte er und da so ein Outside-Receiver, der diese Routen gehen kann, ist es, glaube ich, könnten die Zahl von Ridley echt in die Höhe schießen.
Ja, der hat ein geiles Trio. Es gibt viele gute Trios, wirklich. Also die Teams gehen, ne? Früher warst du so, hast du so einen Number One gehabt und meistens noch so, ja, aber mittlerweile hast du viele Teams, die echt gute Trios haben, wo du sagst,
ja, weil natürlich die Qualität aus dem College kommt. Ne? Also es war ja wirklich lange Zeit, dass sich viele Spieler im College dann auf Receiver fokussiert haben. die gut ausgebildet wurden, weil da natürlich auch viel Geld drin steckt in dieser Position. Deswegen ist der Markt gerade ein bisschen voller, was irgendwann die Summe, glaube ich, wieder für so einen guten Receiver sinken lässt.
Ja.
Apropos gute Receiver, Hollywood Brown geht zu den Chiefs und das ist für mich einer der besten Deals, der in dieser Offseason passiert ist. Es ist ein Einjahresvertrag für 7 Millionen, bis zu 11 kann er kriegen mit Incentives. Also einen besseren Deal aus Sicht der Chiefs kannst du ja gar nicht bekommen. Also du kriegst einen potenziellen Top-Receiver. Also wir haben, glaube ich, noch nie Hollywood Brown richtig gesehen, weil bei den Cardinals immer Pech, dass Murray verletzt war oder er. Vorher war er bei den Ravens, wo nicht gepasst wurde. Deswegen, diese Art von Spielertyp in diese Chiefs-Offense ist genau das, was es irgendwie gefehlt hat. Und für echt wenig Geld, das ist ein klarer Prove-Deal. Und es zeigt auch, dass Brown, ich glaube, der hatte bessere Angebote, selbst wenn man mal so die Vergleiche sieht mit dem Ridley. Aber er hat wohl gesagt, nee, ich könnte mehr verdienen, wenn ich mir jetzt mal einmal ein Jahr eine geile Saison habe und in dem Wissen, dass Patrick Mahomes die Bälle zu dir wirft, könnte das tatsächlich auch aufgehen.
Ja, es gibt wirklich, also das ist ja das, was wir vor ein paar Wochen auch besprochen haben. Wenn dich eine Franchise anfragt wie die Chiefs und es fragen dich fünf andere an, du gehst zum Super Bowl Champion. Wenn du da eine Chance hast zu spielen, gehst du dahin, wo deine Chance am größten ist, einen Ring zu holen. Und das haben die guten Teams dann eben. Diesen Vorteil haben die noch dazu. Ne? Die haben meistens nicht mehr so viel Cap Space, aber sie haben eben den Vorteil, dass sie weniger zahlen müssen, um die Leute zu kriegen. So wie es damals war, als die Buccaneers sich Leute geholt haben. Du kriegst die einfach günstiger, weil die Leute wissen, alles klar, da ist die Chance sehr hoch, dass ich einen Titel hole.
Ja, und wie gesagt, wenn die Zahlen jetzt in die Höhe schießen, dann könnte er nächstes Jahr einer der großen Gewinner sein und nochmal richtig abkassieren. Wer jetzt schon abkassiert, ist Tyron Smith, Offensive Tackle, Cowboys-Legende. Hat eigentlich sein ganzes Leben für die Cowboys gespielt. Jetzt geht er an seinen späten Tagen nochmal zum anderen Team, nämlich zu den Jets. Verdient hier für einen Einjahresvertrag 20 Millionen US-Dollar. Er ist jetzt 33, er ist oft verletzt, hat viele Spiele verpasst die letzten Jahre. Immer noch, wenn er auf dem Feld steht, einer der besten Tackles der Liga, würde ich sagen. Und für die Jets genau das, was sie brauchen. Also Riesen-Need, klarer Fit. Sie sind jetzt dieses Jahr All-In mit Rodgers. Es muss jetzt funktionieren. Deswegen jetzt hier eben Tyron Smith zu bezahlen und zu holen. Ja, aber die müssen jetzt auch hoffen, dass er spielt.
Ja, das ist, also ich bin mal auf, ich hätte mal gern die Klauseln gesehen von dem Vertrag, weil ich bin mir sicher, dass die Jets da was eingebaut haben. Weil du kannst nicht 20 Millionen bezahlen für einen, der hat ja gefühlt an jedem Gelenk irgendeinen Schoner, irgendeine Bandage, der kann sich ja, das ist halt ein Monster von einem Menschen, ja, der natürlich auch noch eine Wahnsinnstechnik hat. Das wird den Cowboys ganz schön wehtun, wenn der nicht mehr da ist. Die haben zwar auch letzte Saison schon viele Spiele ohne ihn gemacht, aber dauerhaft ohne den, das werden die Cowboys merken. Und für die Jets ist das natürlich ein Brett, ne? Also sich den zu holen. Die haben jetzt mit Becton und so, die haben eine echt nette O-Line, die Jets. Also,
Becton ist ja Free Agent.
Free Agents, aber die haben jetzt echt eine O-Line, wo du, also ich bin mir sicher, dass der auch zurückkommt, dass sie den irgendwie wieder zurückholen. Und dann hat Rodgers jetzt mal angesagt, was er so haben will. Und jetzt mal gucken, ob es funktioniert.
Vor allem, du gehst jetzt nicht mit diesem klaren Need auch in den Draft rein, ne? Weil ich glaube, der war in jedem Mock-Draft, hatten sie einen Offensive Tackle zugewiesen bekommen. Jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr ganz so klar. Hilft, glaube ich, auch, um so an der Position, wo du bist. Ich glaube, an 10 draftest du. Auch hier, lass einen Receiver bis dahin fallen. Also einer von diesen drei. Wir kommen nochmal zu den Spielern. Wir reden jetzt immer so ein bisschen kryptisch drüber, aber das kommt alles in unsere Vorschau. Deswegen für die Jets, glaube ich, Richtung Draft ein ganz guter Move, der hier Sinn macht.
Absolut. Wirklich guter. Ich finde es ein bisschen zu teuer, aber ich glaube, ich kenne die Klauseln einfach nicht, deswegen finde ich ihn zu teuer. Ich bin mir sicher, dass das nicht garantiert ist, oder? Ist es garantiert? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. 20 garantiert wäre viel zu viel. Alles, was unter 15 ist, ist für Tyron Smith absolut okay.
Ja.
Eine Mio pro Monat kannst du
zahlen. Could be worth up to $20 million. Also,
ja.
Aber die Garantien sehe ich jetzt hier auf der Schnelle nicht. Müsst ihr mal selber nachschauen, wenn ihr mich dafür interessiert.
Also ich glaube, dass du müsst ihr selber nachschauen, was für ein super Service von uns. Ganz toller Service. Schaut doch einfach selber nach und macht euch selber einen Podcast. Tschüss. Ich glaube, wie gesagt, alles unter 15 ist gut. für Tyron, wenn der spielen kann, ist er immer noch Top 5, 8 Left Tackles. Also von daher alles fein. So, Nick googelt jetzt ganz ehrgeizig, um es euch noch jetzt, zu sagen.
Ja, ich weiß auch schon auf 3 Seiten, die es mir nicht anzeigen, wo es überall gleich steht. Ich gucke jetzt mal bei Over the Cap. Ja, jetzt will ich diesen Service auch bieten. Ach, Over the Cap hat noch nicht mal den neuen Vertrag mit drin. Ist auch noch nicht offiziell wahrscheinlich dann, ne? Also, Sportrack, haben die da schon was?
Nee, okay, ist er noch
sind,
nicht eingetütet.
Sind die Felder noch geschwärzt?
Dann ist er noch nicht fix. Alles gut. Kannst durchatmen, Nick.
Gut. Alright.
Ich würde würd tippen 12 bis 15 Millionen und mit Incentives bis 20 fertig. So, den Vertrag hätte ich gemacht.
Ja. Es gibt noch weitere Topstars, die das Team gewechselt haben, wie Patrick Queen, der von den Ravens zu den Steelers geht, oder ein DJ Wheeler, der Defensive Tackle, der jetzt bei den Lions unterschrieben hat. Da sind echt ein paar gute Deals dabei. Wir können jetzt hier nicht alle im Detail besprechen. Wir werden auf ziemlich viele Spieler nochmal in unseren Division-Previews, glaube ich, eingehen, wenn wir dann auch mal nochmal den Roster uns genauer anschauen. Deswegen wollen wir jetzt hier nicht auf jeden einzelnen Spieler eingehen. Wir müssen aber über einen noch reden, und das ist eher eine traurige News, Domi. Denn Aaron Donald beendet seine Karriere. Er ist der wohl beste Verteidiger unserer Generation, kam zu 14 in der Liga und wurde in allen 10 Jahren für den Pro Bowl nominiert. Viel wichtiger noch, 8-mal war er First Team All-Pro. 3-mal war er Defensive Player of the Year. Er war Defensive Rookie of the Year. Er war ist im NFL All-Decade-Team. Er ist Super Bowl-Sieger 2021 mit den Los Angeles Rams. Eine absolute Legende. Und in 5 Jahren mit voller Garantie ein Hall of Famer. Er kam jetzt für dich, ja, das Karriereende, trotzdem überraschend.
Ja. Ja, weil ich nix, also er hat's einfach still und heimlich gemacht, fand ich eigentlich auch cool, ne? Du hast nichts gehört, du hast nur gewusst, ah, okay, vorbei, fertig, keine Lust mehr. Und ich kann es total verstehen. Irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob der nicht nochmal kommt. So, weiß nicht, ob es den nochmal so juckt, wenn die bei den Rams so 3, 4, 5 verletzt sind oder so. Und okay, dann ruft der Sean McVay und sagt, komm, Aaron, schwing nochmal die Hufe. Hier für ein paar Spiele.
Donald macht den
Brady. Weiß ich nicht, aber...
Ist das so ein Goat-Ding? Nochmal zurückzukommen.
Ja, vielleicht, aber... Also, ja, es war ein kranker Defensive-Spieler. Ich glaube, die kränksten Nackenmuskeln, die ich je in meinem Leben gesehen habe, ihr müsst mal googeln, Aaron Donald, Neck, das sieht aus wie von einem Stier.
Ja.
Also, es ist ein wirkliches...
Der Typ hat ja diese Position Defensive Tackle auch einfach revolutioniert. Ne? Ich meine, der ist nur 1,85. Das ist eigentlich extrem klein für Defensive Tackle, weil normalerweise musst du da groß sein, du musst Masse haben, um dann auch gegen die schweren Jungs gegenüber mithalten zu können. Aber er ist halt verhältnismäßig klein, dadurch aber hat einen niedrigen Schwerpunkt, das heißt schwerer zu greifen für die großen Jungs. Und natürlich mit seiner Beweglichkeit, mit seiner Schnelligkeit, die Agilität, die er hat, weil er eben unaufhaltsam. 111 Sacks hat er in seiner Karriere gesammelt. Das ist seit seinem Karrierebeginn 2014 mit Abstand Bestwert. Also der Typ ist wirklich
Wahnsinn. Das werden die Rams merken. Lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und sage mal, die Rams, das wird wehtun, wenn sie, das werden sie während der Saison, das wird richtig wehtun, aber vielleicht machen die auch noch was, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob die nicht noch für irgendwas traden, weil die müssen eigentlich was machen. Also wenn du den verlierst...
Sie hatten ja letztes Jahr 2 echt gute Rookies mit Kobe Turner und, wie hieß der andere? Und Byron Young. Das waren echt 2 Top Defensive Tackle, die sich hier gut eingefügt haben. Aber trotzdem, ja, wie du sagst,
man muss einfach schauen, sie sparen natürlich ein bisschen an Cap, ja. Das kannst du jetzt wieder, da kannst du was machen mit, aber das ist nicht aufzuwiegen mit dem Verlust, was der wahrscheinlich, das war wahrscheinlich auch der ultimative Leader, ne? Also da bin ich mir relativ sicher, dass das der Leader war, das werden sie merken, die Rams.
Ja.
Aber vor allem, mal schauen.
Weil der auch natürlich auch noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt hat. Ich meine, der ist jetzt auch erst 32, klar, so ein Ende ist da vielleicht in Sicht, aber er hat ja trotzdem immer noch unfassbar gut gespielt. Gab keinerlei Anzeichen für irgendeinen Drop-Off. Er war immer noch einer der dominantesten Verteidiger der Liga. Gerade auf der Position, wie viele Doppel-Matchups er gehen musste und gewonnen hat. Teilweise haben ja Teams 3 oder 4 Spieler auf ihn eingesetzt. Es gibt ja so geile Bilder von, wie er gegen seine komplette O-Line gerade am Kämpfen ist und die anderen können halt ungeschützt vorbeiziehen. Ja. Der Typ war wirklich immer noch einfach sehr, sehr gut und deswegen, es ist halt auch überraschend klar, es gab so nach dem Super Bowl-Gewinn vor 2 Jahren die Gerüchte, ne, gab es ja auch bei Stafford und McVay, alle haben weitergemacht. Letztes Jahr gab es erneut auch Gerüchte um Donald, ob er dann aufhört, hat dann aber wieder gespielt. Die Rams haben eine bessere Saison gehabt, als viele gedacht haben. Er hat weiterhin auf einem sehr hohen Niveau gespielt. Deswegen hätte ich jetzt schon noch gedacht, dass er nur so 1-2 Jahre im Tank hat, auch Bock drauf hat, weil da gerade bei den Rams auch viel entsteht. Und jetzt, wie du auch sagst, das kam echt aus dem Nichts und ist überraschend.
Absolut, absolut. Also wirklich, also ich finde es immer so sympathisch, wenn man sich nicht so wichtig nimmt, sondern einfach sagt, so, das war's, tschüss. Ja, und nicht hier wochenlang rumdruckst und rumeiert, sondern klare Worte, Family, auf die Seite gehen und fertig. Ne?
Und hast du gesehen, was Kyler Murray direkt getwittert hat unter dem Post von Donald?
Nee. Thank
you. Gott sei Dank.
Ja, hat er recht.
Ja, er hat natürlich viel abbekommen. Ich glaube, er wurde insgesamt 6-mal von Aaron Donald gesackt in seiner vergleichsweise noch kurzen Karriere.
Ja, das tut auch weh, habe ich das Gefühl. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass das wirklich weh tut. Ne?
Ja. Ja. Er hat es danach nochmal, also war natürlich ein Witz von ihm und hat danach noch gesagt, es war eine Ehre, gegen einen der besten Verteidiger aller Zeiten zu spielen. Und ich glaube, so geht es vielen Quarterbacks, die von ihm zu Boden gedrückt wurden, dass sie in ein paar Jahren zurückblicken und sagen, ey, eine Legende hat mich hier gesackt. Das ist doch cool. Absolut. Auch wenn es weh tat.
Ja, absolut.
Gut, Aaron Donald, einer der größten NFL-Spieler unserer Zeit, beendet seine Karriere. Das heißt, die nächste Saison wird ein bisschen trauriger, ein Stern weniger. Es werden aber einige neue Sterne dazukommen. Wenn das nicht mal ein Übergang ist, Wahnsinn.
Boah, Wahnsinn. Das war ein
Wahnsinnsbrett. Den hatte ich mir nicht mal aufgeschrieben. Das kam mir
ja,
so.
Ja. Ja, das ist halt dein geistiges, du bist einfach ein wie heißt das, ein heller Zeitgeist oder wie sagt man das? Keine Ahnung, ein Freigeist.
Ich bin ein Genie.
Nein.
Ich bin der Aaron Donald des Podcasts.
Boah, Gott. Oh Gott.
Oh Gott, das ist ekelhaft.
Du bist der Nathan Peterman des Podcasts, hey. Kollege.
Ehemaliger Raiders Quarterback.
Lass ihn nicht wow, super. Hier. Super Quarterback, ja. Hol ihn doch wieder. Super. Hat bestimmt keine Franchise gerade. Oh doch, der ist bestimmt irgendwo untergekommen, oder? Bestimmt. Irgendwo dritter Quarterback. Nathan Peterman, der ganz bestimmt.
Letztes Jahr war er auf jeden Fall noch ihm. War er nicht bei den Bears?
We will see.
Ja, doch, egal. Der ist doch bei den Bears tatsächlich.
Ach, guck.
Also
ach,
große guck. Konkurrenz für Caleb.
Ja. Kann sich Caleb aber anschnallen, wenn er da hinkommt.
Gut, der Draft. Wir haben schon immer wieder mal drüber gesprochen. Wir haben auch immer mal wieder drüber gesprochen, welche Teams brauchen denn überhaupt einen Quarterback. Jetzt durch diese Free Agency hat sich natürlich einiges geändert. Wir haben bei vielen Teams ein klareres Bild. Wir wissen bei vielen Teams, die haben hier einen großen Need auf Quarterback. Deswegen gehen wir jetzt einmal den Draft durch. Nicht komplett, aber wir gehen mal gerade so Runde 1, schauen wir mal, welche Teams hier überhaupt einen Quarterback wählen könnten und welche aber trotzdem auch auf dem Markt sind für einen Quarterback, um eben vielleicht in Runde 2 oder Runde 3 oder Runde 4, Runde 5 sich nochmal ein Backup zu holen oder einen zukünftigen Starter, der noch ein bisschen Zeit braucht. Ich denke, der Anfang ist ziemlich easy. Die Chicago Bears, die sind eingeloggt. Die jetzt spätestens mit dem Justin Fields Trade weiß jeder, die holen sich hier ihren neuen Franchise-Quarterback und es gibt, glaube ich, wenig Fragezeichen dahinter, wer es wird. Caleb Williams ist der neue Boss in Chicago. Da brauchen wir, glaube ich, ja, gar nicht drüber reden. Ne?
Also. Nee, also da, Caleb Williams oder vielleicht überraschen sie und nehmen doch wieder irgendeinen anderen, weil er ihnen besser gefallen hatte. Das gibt es ja jedes Jahr. Aber aktuell gehen mal alle von Caleb Williams aus, ja.
Ja. Auf 2, auch hier können wir es eigentlich fest einloggen. Die Washington Commanders werden auch einen Quarterback holen. Sie wissen das auch schon Ewigkeiten, dass sie eben hier Pick 2 haben. Sie wissen, okay, Caleb wird es wahrscheinlich nicht, aber wir haben dahinter die freie Auswahl. Und auch das soll ja in dieser diesjährigen Klasse extrem vielversprechend sein. Ob es jetzt hier ein Jaden Daniels wird, ob es ein Drake May wird oder ein JJ McCarthy, Das können wir, glaube ich, noch nicht so wirklich sagen. Da wird es auch noch sehr, sehr viele Berichte in allen Richtungen gehen. Ich glaube, die Commanders sind selbst daran interessiert, da so viele Berichte wie möglich zu streuen und zu manipulieren, um da halt die Teams zu verunsichern. Das ist dieses typische Draft-Thema. Du wolltest was sagen?
Nee, wir kommen ja gleich noch zu Nummer 3. Also ja. Das wird, glaube ich, seit ersten Mal das lange, seit zum ersten Mal seit langem sein, dass die ersten drei sich alle QB holen. Ne?
Ja, also die ersten Mal würde ich einloggen. Bei den dritten, da habe ich jetzt noch eine kleine Eingrenzung. Also ja, okay. Die New England Patriots.
Hast du wegen Brissett oder was?
Nee, nicht wegen Brissett, auf gar keinen Fall. Den haben sie jetzt geholt, um dass er vielleicht starten könnte in die Saison rein. Oder dass du hier einen guten Backup hast. Für mich geht es eher darum, sie haben nicht die Kontrolle darüber, wer vor ihnen geht. Und ja, es gibt so 3, 4 Quarterbacks, aber wir wissen nicht, wie das Draftboard der Patriots aussieht. Wenn sie jetzt hier wirklich zwei Namen ganz oben haben und dahinter ist erstmal eine Lücke, ist das die Frage. Nehmen sie dann ihren drittbesten Quarterback an 3 oder sagen sie, boah, nee, dafür den Pick Nummer 3 zu investieren, ist uns zu hoch. Dann traden wir lieber runter, weil es gibt genug Teams, die dann hoch rein wollen und viel bezahlen würden. Sammeln noch ein paar Picks ein, gehen dann vielleicht in Runde 2 oder Runde 3 auf die Quarterbacks in der nächsten Etage und haben noch, ich meine, das wird sowieso noch ein Übergangsjahr für sie und bauen dann nächstes Jahr oder gehen dann nächstes Jahr nochmal
klar auf Quarterback. Aber, wenn du den dritten, den third overall hast, also es gibt, cool. Also die Eingrenzung ist da fair, die du gesagt hast, kann sein, dass sie sagen, okay, ich habe die zwei, ich habe McCarthy und Caleb Williams, wenn die beiden weg sind, Pech gehabt, dann gehen wir nicht auf Quarterback, dann kommt Best Player Available. Aber, und vor allem, also ich finde ja auch Brissett eigentlich eine geile Lösung. Brissett finde ich tatsächlich auch nochmal so ein schöner Bridge-Quarterback nochmal für ein Jahr. Die Frage ist halt, was machst du nächstes Jahr? Wie gut wird, da fängt der ganze Krampf wieder von vorne an. Wenn sie den Schuss haben an 3, musst du eigentlich zuschlagen und dir den Quarterback holen. Aber
es ist halt die Frage auch, welche Timeline haben die sich selbst gesetzt? Ne? Sie haben jetzt einen neuen GM, sie haben einen neuen Head Coach. Sind sie jetzt direkt wieder... Ja, müssen sie direkt Erfolg haben? Oder haben sie ein bisschen Zeit, hier was aufzubauen? Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier nicht unsere Wunschlösung. Dann gehen wir eher einen anderen Weg, sammeln eben die Picks und schauen dann nächstes Jahr. Ich meine, die Patriots sind Stand jetzt eins der schwächeren Rosters. Die haben eine gute Chance, glaube ich, auch wenn sie hier einen Quarterback nehmen, nächstes Jahr wieder einen Top-5-Pick zu haben.
Und ja, absolut.
Dann hast du vielleicht eine andere Flexibilität. Ich meine, es wird immer Teams sein, die auf dem Quarterback-Markt unterwegs sein, aber so krass wie dieses Jahr fand ich es die letzten Jahre nicht. Deswegen könnte ich es mir gut vorstellen, dass die Patriots dann sagen, komm, wir verzichten dieses Jahr, gehen nächstes Jahr einen anderen Weg und holen uns die Picks.
Ja, also es wird die ersten zwei, ich glaube, die ersten drei werden Quarterbacks, aber mal schauen. Ne?
Ja, ich meine, wenn die Patriots dann raustraden, dann werden sie wahrscheinlich... derjenige, der da reinkommt, auch einen Quarterback nehmen. Ja. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn nicht, ist natürlich hier, glaube ich, so ein Marvin Harrison, jetzt habe ich es, so rum.
Marvin Harrison, meinst du?
Okay. Der Receiver, der hier, glaube ich, dann als erstes gehen würde. Und auch das wäre ein großer Need der Patriots.
Ja. Es wird spannend. Es gibt wirklich viele dieses Jahr, die man zu einem NFL-Team sehen könnte.
Jawohl. Wir gehen mal weiter im Draft. An 4 und 5 sind die Cardinals und Chargers. Die haben beide ihren Quarterback. Auch hier möglicher Downtrade sicherlich möglich. Ich glaube, was man aus beiden Teamlagern so hört, sind sie auch nicht uninteressiert. Also hier ist ein Trade möglich. Also wenn zum Beispiel die Patriots dann keinen Quarterback nehmen und sich trotzdem für Harrison entscheiden und dann ist, glaube ich, 4 Platz 5 für die Uptrade-Teams sehr interessant. An 6 sind die New York Giants dran, Domi. Und jetzt musst du mir mal erklären, es gibt sehr viele Gerüchte um J.J. McCarthy. Wie viel ist er dran?
Ich hoffe nix. Es ist der nächste Daniel Jones, der da kommt. Also ich bin mal gespannt. Die Giants sind ja dran. An 6, alle aktuell deutet vieles darauf hin, dass sie auf Quarterback gehen. Ja, sie haben sich jetzt nichts geholt. Sie waren an Fields interessiert, das hat nicht geklappt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie tatsächlich auf Quarterback gehen. Ja, also ich hätte am liebsten Am liebsten lieber nochmal eine O-Liner, ne, an 6, dass die Jones nochmal
O-Line haben sie, ich fand, die Giants haben gerade die Offensive Line sehr gut verstärkt. Du hast Runyon geholt, ja, und du hast total. Jermaine Lemonore, der ist sehr, ja, schwierig auszusprechen.
O-Line haben sie super verstärkt, nur es sind auch wirklich geile Offensive Tackles drin. Also ja. Deswegen, wenn du da nochmal so ein Franchise-Monster auf einer Tackle hast, Evan Neal, musst du halt mal gucken, wie dein Board jetzt aussieht. Ich würde an 6 tatsächlich, entweder würde ich eine andere Franchise nochmal ausrauben, ne, und sie nach vorne lassen und mir 2, 3 Picks dafür einsammeln. Oder ich gehe, also ich bin Giants Best Player Available. Also ich, Quarterback, bitte. Jetzt haben sie ja Drew Lock geholt. Was ich davon habe, könnt ihr letzte Woche mal anhören. Aber Daniel Jones wird ja aufgrund seiner Klausel, der darf ja eigentlich dürfen sie den ja gar nicht spielen lassen. Ja, also viel zu riskant, den spielen zu lassen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie auf Quarterback gehen. Ja,
welche Klausel meinst du?
Der darf sich nicht verletzen, weil sonst der Cap-Hit unfassbar hoch ist nächstes Jahr. Also wenn sie ihn rauskicken wollen, dann sind es, glaube ich, 46 Millionen oder sowas. Also richtig gestört. So eine kranke Klausel da drin.
Also eigentlich so ist halt ähnlich wie bei Wilson jetzt letztes Jahr, ne? Den man dann die letzten Spiele rausgenommen hat, weil ja eben auch hier die Gefahr, ja, war, wenn er sich, genau, dann verletzt, greift der Vertrag oder greifen die Garantien schon früher.
Ja, der ist einfach viel zu verletzungsanfällig, viel zu verletzungsanfällig.
Ja. Ich glaube, das ist dann auch was man in der Mitte der Saison nochmal beobachten muss, ne? Wenn die Giants hier auf einen Weg in gar keine Richtung sind, dass man dann sagt, okay, Jones wird hier gebencht und wir sichern uns das hier die Kohle, ja, und dann ist, ja, halt er auch nach der Saison entlassen.
Die Frage ist halt, ist schon Mitte der Saison zu spät, ne? Der ist ja so verletzungsanfällig jetzt gewesen zuletzt, auch wegen seinem Nacken. Jetzt ist die, vielleicht sagen sie auch nochmal, hey komm, wir haben jetzt wirklich eine Bomben-O-Line hier hingestellt, vielleicht jetzt kann er mal zeigen, was er hinter einer guten O-Line macht, weil das ist ja immer dasselbe Spielchen, das alte Geleier und Geseier. Es braucht halt eine O-Line, damit du gut spielst, siehe Hurts und Dak Prescott. Aber jetzt mal abwarten. Giants sind definitiv im Rennen von Quarterback. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe nicht J.J. McCarthy. Punkt.
Okay. die Teams danach, die sind erstmal raus. Titans, Falcons, gut, Bears sind an 9 wieder dran, haben wir drüber gesprochen. Die Jets an 10, auch kein Quarterback. Dann wird es wieder spannend, weil dann haben wir direkt 3 Teams hintereinander, wo alles möglich ist. Die Vikings an 11. Ich glaube, hier ist jetzt nach dem letzten Move alles vorbereitet. Also sie haben sich Pick Nummer 23 von den Texans geholt. Das heißt, sie haben jetzt dieses Jahr 2 First-Round-Picks. Sie haben Pick 23 und Pick 232 bekommen von Houston. Das ist der 7. Runden-Pick. Und die Texans erhalten im Gegenzug den Second-Round-Pick, den 6. Runden-Pick und noch einen 2025er Second-Rounder. Das heißt, die Vikings haben jetzt 2 First-Round-Picks und das haben sie nur gemacht, damit sie, ja, mehr Munition haben, um hochzutraden. Es gibt keinen anderen Grund.
Auf die 2 spekuliere ich zum Beispiel von den Vikings an 6. Ne? Ja. Also das wäre zum Beispiel typischer. Den kriegen die, der ist für 3, ist es zu wenig. 2 First Round an 3, glaube ich, das reicht nicht.
Wahrscheinlich wie dann der für nächstes Jahr auch noch.
Ja. Und für 6 könnte es aber reichen, ne? Für 6, den 11. und den 23. Den würde ich mir schön schnappen von den Vikings. Gib den Vikings den 6. sollen sich einen Quarterback holen und die Giants können in Ruhe sich 2 Spieler aussuchen, die auf dem Draftboard genauso hoch sind.
Es ist halt mega interessant, wie das Board fällt. Deswegen erwarte ich hier jetzt auch nicht zeitnah den Uptrade der Vikings, sondern auch eher Richtung Draft oder während des Drafts vielleicht erst. Weil warum sollst du jetzt vorher schon an 6 springen und dann fallen trotzdem deine Quarterbacks
vorher? Am Draft Day. Vielleicht wird es ja günstiger. Ne?
Ja. Ja. Genau. Die Broncos wären an 12 dran. Auch sie könnten natürlich uptraden, aber eigentlich haben die begrenzte Ressourcen. Da macht es auch jetzt gerade gar keinen Grund irgendwie oder gar keinen Sinn, aggressiv zu sein, weil die haben jetzt ein Übergangsjahr vor sich. Die werden wahrscheinlich einen Quarterback holen. Ich glaube nicht in Runde 1, sondern eher Runde 2, 3, 4. So jemand aus dem 2. Regal, aber warum solltest du
jetzt... Wen haben die denn jetzt gerade noch? Wer haben die geholt? Hilf mir nochmal.
Die Broncos, haben die überhaupt schon was auf Quarterback gemacht?
Nee, die haben doch nichts gemacht, oder? Also
die haben halt immer noch Jared Stidham.
Ja, okay.
Und jetzt ist gerade Ben DiNucci noch. das war's.
Na klar, also den kennen natürlich alle.
Da wird noch was passieren. Ich hatte ja hier gedacht, dass ein Jimmy Garoppolo hier unterkommt, aber der ist dann jetzt zu den Rams gegangen. Haben wir da letzte Woche schon drüber gesprochen eigentlich? Falls nicht, Garoppolo zu den Rams, neuer Backup.
Nee, haben wir noch nicht. Das kam erst diese Woche.
Ja, guck mal, nicht mehr drüber gesprochen. Nee, aber ist ja.
Das ist erst Montag. Das Wochenende kam das. Ja. Wochenende.
Ja, aber brauchen wir jetzt nicht großartig thematisieren. Der wird der Backup von Matthew Stafford. Und ja, mal schauen, ob wir den nächstes Jahr überhaupt auf dem Feld sehen. Deswegen die Broncos, die müssen noch was tun. Aktuell wäre Jared Stidham der Starter. Mal sehen. Die Raiders sind an 13 dran. Und auch hier weiß man, die sind sehr aggressiv dabei, was Hochtraden angeht. Also sie wollen hoch, sie wollen Jaden Daniels. Sie machen auch keine Geheimnisse darum, wer es werden soll. Das heißt, sollte Daniels an 3 möglich sein und die Patriots ihn nicht haben wollen und selber sagen, wir wollen hier keinen Quarterback, erwarte ich, dass die Raiders da aggressiv sind und an 3 springen. Aber das wird natürlich teuer jetzt, gerade im Vergleich, die Vikings werden mitbieten. Aber ich bin optimistisch. Ich bin sehr, ich glaube schon, dass die Raiders dafür alles tun werden und auch wahrscheinlich deutlich überbezahlen werden, aber die müssen was tun. Die wollen ihr neues Franchise-Gesicht haben und sie brauchen dieses Jahr schon ihr Franchise-Gesicht auf Quarterback.
Sie haben doch Minshew, Mann.
Ja, ich bin auch ein Fan von Minshew, aber nach all dem, was sie alles gesagt haben in den letzten Wochen, macht es keinen Sinn, mit Minshew als Starter in die Saison zu gehen, wenn du nicht die Perspektive eines vielversprechenden Rookies dahinter hast. Deswegen, falls es nicht klappt mit dem Uptrade, weil du bist eben darauf angewiesen, was die anderen tun, und sie auf 13 festhängen, könnt ihr mir vorstellen, dass sie hier kein Quarterback nehmen, sondern erstmal dann Best Defensive Player Available. Es gibt sehr guten Cornerback-Markt. Das ist ein großer Need von den Raiders. Und dass sie dann eher in Runde 2 oder vielleicht dann nochmal in Runde 1 zurücktraden, also spät in der Runde, und sich dann halt ein Bo Nix zum Beispiel, Michael Penix, eben Quarterbacks aus dieser Kategorie nehmen.
Rattler.
Ich glaube, für den willst du nicht nochmal in Runde 1 traden, nach allem, was ich so lese. Der ist eher so tatsächlich zweite, dritte Runde. Es ist ja eh, das hatten wir letztes Jahr ja auch schon, dass wir gesagt haben, hier die ersten 5 könnten alle Quarterbacks werden, die ersten 4 sind safe und dann fällt so ein Levis bis in die zweite Runde.
Das ist immer das Gleiche, ne? Ja. Das ist immer das Gleiche gelabert, das ist halt so, ne?
Die werden so hochgehypt allesamt und am Ende fallen sie da durch und keiner wird hier ausgewählt. Ja. Und das kann natürlich dieses Jahr auch sein, ne? Dass man jetzt sagt, die 3-1 sind safe und dann fällt der erste schon mal, dann fällt der zweite dahinter auch schon mit.
Ja, nachdem ich gehört habe, dass man sich auch Highschool-Rankings für seinen Quarterback kaufen kann bei den großen Draft-Leuten, also wie viele Sterne-Prospekt, dass du dir das kaufen kannst, wenn der nur einigermaßen was kann. Ja, kann man.
Interessant.
Dann deswegen glaube ich es erst, wenn die jeweiligen Menschen auf der Bühne in Detroit vorlesen, welches Team geholt wird, welcher Spieler geholt wird von wem.
An 14 sind die New Orleans Saints dran. Die werden kein Quarterback in Runde 1 holen, weil du bist mit Derek Carr, du bist an ihn gebunden. Du wirst den erst 2027 los, von der Cap-Struktur her. Ich halte es aber nicht für unwahrscheinlich, dass man irgendwie in Runde 2, 3, 4, 5 sich jemanden schnappt, der noch nicht so weit ist, der ein bisschen Zeit braucht, um ihn im Hintergrund schon mal aufbauen zu können oder zu schauen, ob du hier jemanden hast oder nicht. Aber an 14 finde ich es dann doch ein bisschen früh für die Saints.
Sehe ich überhaupt nicht gerade. Nee. Colts, Seahawks,
Jacksonville. Quarterback möglich auch hier, aber auch eher später, glaube ich.
Nicht an 16. Sehe ich nicht. Die traden ja auch gerne zurück. Jetzt ist aber Pete Carroll nicht mehr da. Ne? Gucken, was jetzt passiert. Die sind ja sonst immer aus der ersten Runde rausgesprungen, ne? um sich 2 Picks zu holen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die brauchen ja auch ein bisschen O-Line-Munition. An 16 sollte noch was Gutes da sein. Deswegen glaube ich nicht, dass sie da raushopsen.
Ja. Das einzige Team, was ich hier in Runde 1 noch für einen Quarterback auf dem Zettel hätte, wären die Buccaneers an 26. Wäre natürlich jetzt auch, würde so ein bisschen gegen dem sprechen, was sie jetzt in der Offseason getan haben, nämlich viele Moves für schnellen Erfolg. Das heißt, sie müssten hier eigentlich auch jemanden traden, der sie direkt weiterbringt. Aber sie müssen so langsam einfach auch mal den Blick in die Zukunft werfen und sie brauchen hier eine Alternative hinter Baker Mayfield, auch wenn man ihm jetzt einen Vertrag gegeben hat für 3 Jahre auch, der eine tolle Saison gespielt hat, du brauchst einen Plan B einfach. Ich habe ja letzte Woche schon darüber gesprochen, ich, Ich hätte so null Euphorie als Buccaneers-Fan, wenn man so in die Saison geht. Aber ich meine, ja, ich bin auch Raiders-Fan, ich kann schlecht reden. Ich
ja, du, holst an 6, sein. Du holst an 26 doch kein Quarterback, oder? Also du holst doch an 26 kein Quarterback. Ich bin mal gespannt.
Lass mal einfallen. Also wie gesagt, lass da mal so ein, was weiß ich, McCarthy oder
ja, natürlich.
Jake Daniels also, ist da ein
runterbröckeln. Eigentlich habe ich mir ja geschworen, hier nicht groß zu rumzuphilosophieren. Es macht halt Spaß, klar. Aber es ist eh alles falsch, was man sagt. Ne? Also es ist eh das größte Gambling und das größte Wichtigmachen über, wie ich vorher mit Bryce Young, um dann hinterher zu sagen, ja, also du sagst dann einfach generell erstmal, der ist scheiße. Und wenn er dann scheiße ist, dann sag ich, siehst du, habe ich doch gesagt.
Und wenn er doch gut ist, so, ja.
Ja, ausnahmsweise lag ich halt mal. Ja, das ist, macht halt Spaß, aber ich glaube, dass da nichts wieder so sein kommt, außer Caleb Williams ist, glaube ich, schon eingeloggt.
Caleb
ich glaube, die haben schon Jerseys gedruckt in Chicago. Das könnte so der passt da auch hin wie Arsch auf Eimer, aber danach, boah, da würde ich für nichts wetten. Ich würde auch nicht wetten, dass die Commanders sicher Quarterback kommen. Und wenn auch alles darauf hindeutet, der Sam Howell abgegeben, Brissett ist weg, alles weg. Die müssen eigentlich was machen, aber ey, nichts ist. Die springen vielleicht, ein Spot. Zwei Spots nach hinten, weil irgendwo einer sagt, so, ich will jetzt unbedingt aber den haben. Ne? Wer weiß. Who knows?
Wir sicher nicht. Das ist doch eine schöne Botschaft, um diesen Podcast zu beenden für diese Woche.
Ja.
Ich freue mich auf jeden Fall mega auf diese ganze Draft-Zeit, auf die Vorbereitung. Wir werden jetzt die nächsten Wochen den Blick drauf werfen. Wir werden natürlich die Quarterbacks auch vorstellen. Ja, und dann auch mal Richtung Draft dann unseren großen Mock-Draft machen und dann mal schauen, wie oft wir tatsächlich daneben liegen. Und
ein
blindes Huhn trifft aber auch den einen oder anderen.
Was ist das für eine Frage? Ich musste gerade nochmal lachen, du hast auch gesehen, ich muss nochmal lachen, weil ich an meinen Hundewitz nochmal denken musste von vorhin. Der hat mich vorher echt gekostet, ey. Boah. Oh Gott, ey. Kam so aus der Kalten raus.
Ja, gut.
So, genau. In diesem Sinne, Leute. Übrigens, merkt euch, Russell Wilson verdient nur 1,2 Millionen. Ne?
Das ist komplett richtig.
Merkt es euch für diese Saison. Gerade mal 100.000 pro Monat, die arme Sau. Also von den Steelers. Von den anderen kriegt er 38. Ist okay.
Ist ein guter Trostpreis.
So, tschüss. Bis nächste Woche.
Macht's
gut. Ah, ich bin nächste Woche nicht da übrigens. Aber
ihr macht ständig halt Urlaub, nur ich muss immer hier ackern oder was? Das stimmt ja nicht.
Du bist doch auch die ganze Zeit hier, deine komischen Redner, eine Kirmes nach der anderen Tage, wo du immer weg bist. Ne? Also,
das sind ganz normale Heimatbesuche.
Die ich da mache. Ja, genau, Heimatbesuche. So nenne ich jetzt Alkoholismus, nenne ich auch so, Heimatbesuch. Ne?
Gut, tschüss. Das trifft es sehr gut, Heimatbesuch ist Alkoholismus. Ist das ja ein Folgentitel? Das ist ein
guter Folgentitel, ja. Ja, sehr gut, so nennen wir den. Dann werden wir wieder ge-FSK'd.
Mal wieder.
Alles klar.
Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.
Tschüss. Quarterback Sneak. Der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominics.